Genau. Inspiration und Verständnis von der Bibel. Um das geht es heute, so am Grundlegenden. Und wir müssen sehen, dass die Bibel ist eigentlich die einzige Grundlage, die wir haben, wenn es jetzt ums Christsein geht. Also wenn wir die Bibel nicht hätten, wenn die einfach weg wäre, dann wüssten wir eigentlich nichts gross oder fast nichts über den Glauben. Und darum ist eigentlich das Vertrauen da drin und das richtige Bibelverständnis sehr, sehr grundlegend. Und was auch ist, dass die Bibel, das haben wir da drauf und dran, die Bibel sagt von sich selber, ich bin eine erfahrbare Kraft. Jeremia 23, 29, ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Also das ist etwas, das drückt aus, die Bibel ist eine Kraft, wenn wir das Bibelverständnis haben, wo die Kraft freisetzt auch, dann können wir das erfahren. Die Übersicht von heute Abend, ich möchte eigentlich die vier Sachen anschauen. Einerseits eben die Inspiration und die Einheit von der Bibel. Die ersten drei Punkte sind nicht so lang, vielleicht insgesamt die Hälfte, und dann der vierte Punkt ist noch die Hälfte vom Abend. Dann die Folge von der Inspiration, dann welche Bibelstelle sind nicht noch gültig, und auch dann die Frage eben vom Verständnis, die sogenannte Hermeneutik. Wie muss man eigentlich da dran angehen? Zuerst Inspiration und Einheit von der Bibel. Es gibt einen Vers, der sehr, sehr wichtig ist, wenn man sich Gedanken macht zu dieser Frage. Im 2. Timotheus 3, 16 steht der Vers. Und das ist eigentlich wie so ein bisschen also einer der Grundversen im Blick auf die Inspiration. Das heisst nämlich, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und ich würde vor allem den ersten Teil jetzt da betonen, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und im Griechischen steht dort für eingegeben steht Theopneustos. Theo, kommt das vielleicht in den Sinn? Theologie, oder? Theo heisst Gott und Pneustos heisst gehaucht. Also das heisst eigentlich, dass alle Schrift, also die Bibel, ist von Gott gehaucht, von Gott eingehaucht, den Autoren. Das heisst also mit anderen Worten, Gott hat diesen Menschen, die die Bibel aufgeschrieben haben, hat er das quasi eingehaucht durch den Heiligen Geist, wo sie sollen schreiben. Also das heisst mit anderen Worten, die Entstehung der Bibel ist durch das Ineinandeinwirken von menschlicher und göttlichem Zusammenwirken, also Aktivität zu erklären. Gott hat da dabei aber nicht Menschen wie entpersönlicht oder den Willen irgendwie weggenommen und ein Diktat gemacht, so eingetrichtert, ein Wort ums andere. Das ist zum Beispiel im Koran, wird das so überliefert, dass ein Engel Mohammed das wie diktiert hat. Das ist etwas anderes. Das ist wie also seinem Willen vorbeigegangen, hat einfach nur wie im Trance hat er geschrieben, wird gesagt. Und bei der Bibel ist das nicht so. Gott hat die Persönlichkeiten von den Autoren und die Fähigkeiten, die Geisteskräfte hat er genutzt, die da gewesen sind, dass sie quasi wie das trainieren fliessen lassen, aber es ist trotzdem Gott gehaucht. Wir sehen übrigens auch den Bildungsstand, den unterschiedlichen Bildungsstand der unterschiedlichen Autoren im Text. Das sehen wir am Sprachstil und auch an der Ausdrucksweise. Also Gott ist der Urheber von der Bibel, auch wenn die Menschen die Wort zu Papyrus, dort mal ist Papyrus gsi, zu Papyrus gebracht haben. Also hat Gott eigentlich der gsi, wo das inspiriert hat. Jetzt ist es nicht möglich und auch nicht nötig, den ganz genauen Vorgang von der Inspiration zu erklären. Übrigens Inspiratus, das heisst gehaucht oder Inspiration ist etwas, wo gehaucht wird. Das kommt von da. Also der genaue Vorgang, wie das passiert ist, die Inspiration, das können wir nicht erklären. Und müssen wir auch nicht, weil letztlich wir wirklich sagen, das ist jetzt einer von diesen Punkten, wo ein Gegenstand vom Glauben ist und nicht von einem rationalen Beweis. Das kann man nicht darlegen, dass jetzt das ein rationaler Beweis wäre. Das heisst aber auch, die Folge von der Bibel ist einerseits ganz Menschenwort, weil es ist in unserer, also so geschrieben, dass wir es können lesen und verstehen und der Mensch hat es geschrieben. Und gleichzeitig ist es ganz Gottes Wort. Weil Gottes Geist das inspiriert hat und eingegeben hat. Und zwar ist es beides immer gleichzeitig. Also man kann nicht hingehen und sagen, ja, der Abschnitt ist jetzt menschliches Wort, aber dieser Abschnitt, der ist Gottes Wort. Also von A bis Z ist immer beides gleichzeitig. Das ist wichtig. Man kann nicht unterscheiden irgendwie zwischen menschlichen Wort, das fehlbar wäre, und Gottes Wort, das dann jetzt unfehlbar wäre. Wichtig ist auch, dass wir sehen, ich tue jetzt das nur ganz kurz abhandeln, wir können noch viel, viel mehr dazu sagen, die Bibel ist ja durch 40 verschiedene, also rund 40 verschiedene Autoren geschrieben worden, über den Zeitraum von 1500 Jahren. Also etwa 2500 vor Christus hat es angefangen, bis etwa ungefähr 100 nach Christus. Und zwar sind die Autoren verteilt gewesen über drei Kontinente. Afrika, Asien, Europa. Und jetzt müsst ihr mir noch mal ein Buch zeigen, das so entsteht. Was würden wir erwarten von einem Buch, das so verzettelt entsteht? 1500 Jahre, 40 Autoren. Wir würden erwarten, es wäre ein riesen Durcheinander. Oder es würde hier etwas anfangen und dann wäre es abbrechen und da würde es weitergehen. Es würde keinen Zusammenhang. Aber ich habe die Bibel studiert und viele haben sie studiert. Und wir sehen von Anfang bis zum Schluss einen roten Faden, der unwahrscheinlich ist. Und jetzt kann man sich fragen, warum ist das, wie ist das möglich? 40 Autoren, 1500 Jahre, drei Kontinente, warum ist das möglich? Der Vers sagt es, weil Gott der war, der der Autor der Bibel ist, weil Gott die Worte inspiriert hat und eben nicht die Menschen selber. Und jetzt kommt der zweite Punkt, ist der Folge von dieser Feststellung. Weil die Bibel durch den Heiligen Geist inspiriert worden ist, ergibt sich aus dem, dass sie unfehlbar ist und irrtumslos. Also, dass man nicht hingehen kann und sagen, ah, da hat es einen Fehler drin. Oder der Abschnitt, das ist irgendwie, das stimmt hin und vorne nicht. Oder so ist es gemeint, oder? Und es haben 1978 hat es führende evangelikale Theologen gehabt, wo die Sicht in der sogenannten Chicagoer Erklärung in einem Bekenntnis haben sie das festgeschrieben. Es gibt da den 11. Artikel und dort wird gesagt, wir bejahen, dass die Schrift durch göttliche Inspiration gegeben, unfehlbar ist. Sie leitet uns also nicht in die Irre, sondern ist im Blick auf alle Bereiche, zu denen sie spricht, zuverlässig und wahr. Wahr und zuverlässig. Also das, was sie aussagt, wenn man es richtig versteht, ist es wahr. Das will sie sagen, oder? Es ist immer noch die Frage, ob man es richtig versteht. Selbstverständlich. Die Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit bezieht sich auch auf historische Aussagen, auf naturwissenschaftliche Aussagen, auf geografische Aussagen. Und wir werden dann jetzt muss ich gerade überlegen, bei welchem, jetzt schauen wir mal schnell zurück, bei einem der Übungen, ja, beim zweiten da, dort werden wir gerade so unter anderem auch naturwissenschaftliche Aussagen anschauen, wo man lang gemeint hat, das widerspricht ja der Naturwissenschaft, was da die Bibel sagt. Und irgendwann hat die Naturwissenschaft etwas herausgefunden, also erzähle aber erst nächstes Mal, wo dann man es gemerkt hat, das stimmt über die Bibel überein, haben wir vorher ganz lange gar nicht gewusst. Also, das ist da gemeint, und das geht es da. So, wir sind da gewesen. Und das ist noch wichtig, oder? Dass man jetzt, weil wenn man sagt, die historischen, die naturwissenschaftlichen und die geografischen Aussagen, die sind wahr oder die sind nicht wahr, das ist schwierig, weil die sind verbunden ja auch mit der Heilsaussage, Moralaussage. Also Heilsaussage heisst zum Beispiel das Leben und Sterben von Jesus. Oder wenn das eine in der Bibel, wenn ich sage, das stimmt nicht, ja, dann kann Gott so gut das andere auch nicht stimmen. Dann hat man wirklich keine Grundlage, um darauf zu bauen. Und heute ist es so, dass auch freikirchliche Christen, wie wir sie sind, ohne weiteres sagen, ob die Schöpfung in 6 Tagen stattgefunden hat oder in 1 Million von Jahren, das spielt eigentlich keine Rolle. Oder das Gleiche im Blick auf die Jungfrauengeburt von der Maria. Ob sie jetzt wirklich als Jungfrau schwanger worden ist oder der Heilige Geist zeugt, das ist gar nicht relevant. Oder ob der Jona wirklich 3 Tage im Bauch von dem Fisch war, ist nicht relevant. Das kommt gar nicht darauf an. Und das ist alles Sachen, die die Bibel deutsch und deutlich so schreibt. Und darum ist es durchaus relevant. Und es ist nicht gut, wenn man einfach so biblische Wahrheiten so, einfach so kippt, warum auch immer. Genau. Der Eckhard Schnabel, ein Theologe, der sagt, wenn Gott ein Gott der Heiligkeit und Vollkommenheit, ein Gott der absoluten Wahrhaftigkeit und Allwissenheit ist, ein Gott, der nicht lügt, dann muss auch sein Wort vollkommen wahrhaftig sein. Ich finde das ganz einen wichtigen Satz, oder? Wenn ich davon ausgehe, dass Gott wirklich wahr ist, dass er vollkommen ist und dass er heilig ist und dass er nicht lügt. Und er sagt, er hat die Worte eingegeben für uns Menschen. Ja, dann muss ich als Konsequenz sagen, dann muss er sein Wort verheben. Und ich rede jetzt ja nicht von den Übersetzungen, oder? Die dann vielleicht schon in minim ein bisschen abweichen können. Wobei, das ist dann wirklich minim. Das ist nicht relevant. Aber wir reden da vom ursprünglichen Original. Aber eben, nächsten Sonntag, da geht es darum, wie ist das Original überliefert worden? Ist das wirklich zuverlässig? Und aufgrund von dieser Aussage von Eckhard Schnabel, dieser Feststellung, kann man sagen, die Bibel hat göttliche Autorität, also wenn man an das glaubt, dann hat das göttliche Autorität in allem, was sie lehrt. Jetzt müssen wir aber auch sehen, die Bibel ist auch, soll ich sagen, finde ich glaubwürdig unter anderem, weil sie eben nicht so eine schöne Schrift ist, die so schreibt, dass man gar nicht einwenden kann. Gott hätte die Bibel anders schreiben können, dass man viel weniger Grund hat, zum sagen, ja, was ist denn da, was ist dort und wie ist das im Widerspruch? Und das macht sie nicht. Und das macht sie glaubwürdig. Die Bibel nimmt ernst, dass Gott sehr komplex ist. Die Bibel nimmt auch ernst, dass wir, also das Menschenleben komplex ist. Und auch gerade der Charakter von Gott und so weiter. Und darum tut sie auch Ereignisse und Sachen von unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Also vielleicht von dieser Seite mal und dann von der anderen Seite und von oben runter. Und wenn man da nur von einer Seite her schaut, dann hat man das Gefühl, aber das da nicht, wie geht denn das auf? Also, das ist ja wie auch, wenn Zeugen das Gleiche sehen, von unterschiedlicher Sicht, dann beschreiben sie zum Teil etwas anderes. Aber es ist beides ja auch die ganze, also es ist beides die Wahrheit, ein Teil der Wahrheit. Werden wir auch noch sehen in den kommenden Übungen. Genau. Und die Bibel nimmt das ernst, dass alles ein bisschen komplexer ist, als man gerne hätte. Und das kann zu Spannungen führen zwischen gewissen Bibeltexten. Zum Beispiel Bibelstellen, die einerseits Begrenzungen von Jesus aufzeigt. Jesus musste essen, musste schlafen, der ist nicht geflogen, der ist gelaufen wie wir. Also Mensch. Und dann Jesus, wenn er Wunder tut, wenn er übers Wasser läuft, denkst du, ja, hallo, wie soll das zusammengehen? Und da gibt es Spannungen. Und da ist jetzt die Antwort, ist so, dass er eben beides war. Er war Gott und ganz Mensch gleichzeitig. Und trotzdem, auch trotz dieser Spannungen, dürfen wir überzeugt sein, dass in der Bibel keine Widersprüche da sind oder sich die Spannungen nur darum ergeben, weil wir ein begrenztes Wissen haben. Wir hoffen aber, gewisse Spannungen durch gründliches Forschen können aufzulösen. Und das passiert auch immer wieder auch mit der einen oder anderen Sache. Weil hat die Bibel Fehler oder Irrtümer, wenn nur ein kleines Ausmaß, dann könnte ich da stehen und sagen, hey, ja, auf das Wort können wir bauen. Das ist Autorität für mein Leben, für unser Leben. Und dann müsste sie eigentlich durch Vernunft bekräftigt werden, die Bibel. Die objektive Autorität der Bibel wird dann durch subjektive Urteilsvermögen vom Menschen eigentlich wie ersetzt werden. Dann wäre der Mensch über die Bibel und könnte ihn selber ein bisschen hantieren. Und das würde eigentlich auch jede Art von Bibelkritik Tür und Tor öffnen. Jetzt stellen wir auch fest, dass ja, das haben Sie sicher auch schon gemerkt, das ist mir übrigens früher auch so gegangen, dass man gegenüber der Bibel ein grosses Misstrauen hat in der Gesellschaft. Und auch immer mehr in der Theologie, erstaunlicherweise. Und wie ist das gekommen? Ich würde mal kurz zurückschauen, die letzten 2000 Jahre. So die ersten 1700 Jahre, so ab dem Jahr 0, ist eigentlich eine ganz grosse Übereinstimmung gewesen, man hat eigentlich die Beurteilung, die ich jetzt angeschnitten habe, völlig geteilt. Gesagt, ja, die Bibel ist Wort Gottes, göttliche Herkunft, Unfehlbarkeit. Die alten Kirchenväter haben das geteilt. Die Kirche im Mittelalter hat die Sicht gehabt. Die Reformation hat die Sicht gehabt. Und dann im 17. und 18. Jahrhundert haben einige angefangen, die Bibel zu kritisieren. Sie sind aber noch in der Minderheit gewesen. Dann gegen Ende vom 18. Jahrhundert haben diverse Einflüsse angefangen, die Haltung der Menschen zu der Bibel zu verändern. Nämlich Philosophie war einerseits gewesen, Immanuel Kant, Ritschli und andere haben öffentlich in einem Diskurs angefangen, die Bibel eigentlich anklagen oder auch zu bezweifeln, die Autorität in Frage stellen. Also, vor allem hat man das Übernatürliche, was die Bibel kommt, hat man in Frage gestellt. Das Übernatürliche. Dann hat Darwin auch die Evolutionstheorie angefangen zu verbreiten. Und das alles hat sich dann ausgewirkt gegenüber dem christlichen Glauben. Eines, die Einflüsse haben dann Theologen immer mehr auch angefangen zu prägen. Und so haben Theologen angefangen zu lehren, die Bibel sei ein Produkt von gemeinschaftlicher Fantasie. Das heisst, die Bibel sei mit anderen Worten Erfindung und nicht das Wort Gottes. Bei der Beurteilung der Bibel ist dort der menschliche Verstand als entscheidendes Kriterium festgelegt worden. Und aus dem ist letztlich die sogenannte historisch-kritische Methode zu der Bibelauslegung entstanden. Also die historisch-kritische Methode zu der Bibelauslegung, wo zum Beispiel alle Wunderberichte von der Bibel als unwahr betrachtet werden. Zum Beispiel auch die Auferstehung von Jesus. Also das in der Theologie, wo das dann eigentlich in der liberalen Theologie, wo das abgelehnt wird. Also man hat angefangen, in der Bibel göttliches Wort und Menschenwort wie aufzuteilen. Wobei ja gar niemand einen Maßstab hat, wie man das jetzt heute machen wollen. Also jeder hat es wieder ein bisschen anders gemacht. Aber hat einfach der eigentliche Maßstab ist dann der menschliche Verstand gewesen, den man da angesetzt hat. Und leider haben im 20. Jahrhundert auch evangelikale Christen die Haltung übernommen, zum Teil Positionen von der liberalen Theologie. Und so sagen gewisse evangelikale Theologen, also evangelikal, so in dem Sinne Gläubige, wie wir das kennen, dass die Bibel nicht irrtumslos sei, aber immerhin sei sie unfehlbar. Und das ist jetzt vielleicht noch eine interessante Unterscheidung. Also sie sei nicht irrtumslos, aber unfehlbar. Okay, ich weiss jetzt nicht recht, ob das jetzt sehr positiv ist. Nein, ich weiss es schon, es ist nicht so positiv. Weil was ist der Unterschied? Man meint eigentlich dann, dass das, was die Bibel aussagen will, das sei richtig, aber gewisse biblische Geschichten nicht unbedingt. Also so können gewisse Geschichten der Bibel nicht wahr sein, aber das, was die Bibel damit will aussagen, das sei wahr. Also das ist wie so ein bisschen, ich weiss auch nicht, mit dem sagt Hanebücherei oder so. Ja, es ist eigentlich etwas, wo man dann gleich auch die Bibel kritisiert und auch Sachen rausstreicht. Und leider ist die Sicht verbreitet in der evangelikalen Welt. Natürlich, die Leute, die das so verbreiten, die betrachten sich immer noch als bibeltreu. Und sie würden es als Frechheit empfinden, die meisten, wenn wir ihnen das absprechen. Aber die Folge ist jetzt auch, dass heute unter evangelikalen Christen die Sicht vorhanden ist, dass zum Beispiel die Schöpfung kein Akt war, wo Gott in 6 Tagen geschaffen hat, sondern dass Gott durch Evolution erschaffen hat. Und das ist manchmal, dann hat man das Gefühl, also kann man sich da rausretten. Heute heisst es ja, die Evolution sei bewiesene Tatsache. Das stimmt gar nicht. Es ist wirklich so. Also, die ist nicht bewiesen. Die Evolution ist eine Theorie. Genau gleich wie die Schöpfung auch eine Theorie ist, kann man auch nicht beweisen. Und dann hat man das Gefühl, ja, wenn man das zusammenführen kann, dann hat man das Problem irgendwie nicht mehr. Aber sagt die Bibel wirklich Gott? Kann man das vereinbaren mit der Bibel, dass Gott durch Millionen von Jahren geschaffen hat? Das werden wir am dritten Abend, werde ich da noch ein Kapitel zu dem machen, was die Bibel da dazu sagt, ob man das kann harmonisieren. Dann wird auch gesagt, dass es eine Allversöhnung gibt, obwohl die Bibel etwas anderes sagt. Es wird gesagt auch, dass Gott nicht allwissend ist. Also, es ist alles so die liberale Lehre, die da reinkommen ist in die evangelikale Welt. Und gerade der letzte Punkt wird im sogenannten offenen Theismus seit noch nicht so langer Zeit ist das so ein bisschen aufgebrochen, auch in der Schweiz, in gewissen Bereichen, wo man sagt eben, Gott kennt nicht die ganze Zukunft. Er sei nicht allwissend. Und ich persönlich finde das eine sehr tragische Entwicklung. Und ich kann nicht davon ausgehen, dass das schon abgeschlossen ist. Wir Menschen, oder gläubige Menschen brauchen ein vollmächtiges Wort Gottes. Und nicht ein abgestuftes, wo keine Autorität mehr gibt. Und darum, ich denke, es ist wichtig, dass man sich die Bibel nicht nehmen lässt. Jesus sagt im hohen priesterlichen Gebet, und er zu seinem Vater betet, sagt er, dein Wort ist Wahrheit. Oder, und das bezieht sich auf das geschriebene Wort. Dies Wort ist Wahrheit. Aber das Festhalten an der Irrtumslosigkeit der Bibel, das garantiert jetzt nicht, dass wir lehrmässig automatisch alles richtig sehen und immer die richtige Lehre haben. Oder das garantiert es nicht, das wäre schön, aber es ist nicht so. Und darum ist eine gründliche Beschäftigung mit der Schriftauslegung und der Frage wichtig, wie müssen wir die Bibel verstehen? Und das ist eben dann die sogenannte Hermeneutik, wo wir dann im vierten Punkt anschauen, eben das Bibelverständnis. Aber zuerst möchte ich noch der Frage nachgehen, welche Bibelstellen sind denn heute eigentlich noch gültig? Welche Bibelstellen? Wir haben jetzt ja auch gesehen, die Schrift ist von Gott inspiriert und somit unfehlbar. Und wenn man von dem Ansatz herkommt, wie der Peter Masters, und ich teile die Auslegungsregeln auch, er schlägt vor, dass zu sagen, jede Schriftstelle ist für heute verbindlich, es sei denn, die Schrift selbst grenzt dies ein. Also das ist einfach das, dass man nicht von aussen her herangehen kann und aus irgendwelchen Gründen gewisse Schriftstellen für ungültig erklären, warum auch immer. Sondern höchstens dann, wenn die Bibel das selber zeigt, dass es so ist. Und ich möchte mal ein paar von diesen Situationen mal darlegen von Bibelstellen, die jetzt für uns nicht mehr gültig sind. Zum Beispiel sind das situationsbezogene Aussagen. Also die drei Stellen, die ich da vorne projiziere. Die erste Stelle, 2. Timotheus 4,13. Dort ist geschrieben, der Paulus sagt dem Timotheus, er soll ihm seine Pergamentrolle und seinen Mantel mitbringen, wenn er zu ihm käme. So eine Anweisung. Und das ist eine einmalige Situation, oder, wo das stattfindet. Und die wird von uns nicht angewendet. Wie wenn wir an Paulus Pergamentrolle bringen? Der Paulus lebt nicht mehr. Also, wir wissen nicht, was für Pergamentrolle. Es ist so klar, dass das jetzt mit uns eigentlich nichts direkt zu tun hat. Aber wir können lernen. Was können wir lernen von dem Text? Was können wir lernen? Was denkt ihr? Abgeleitet. Man kann hilfsbereit sein, zum Beispiel, oder? Das ist doch noch flott. Oder auch Hilfe annehmen. Kann man lernen. Dann das zweite Beispiel, 1. Timotheus 5,23. Dort empfiehlt der Paulus und Timotheus, trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein, um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Also er hat scheinbar ein Magenproblem gehabt. Der Paulus schreibt, trinke ein bisschen Wein. Also ich bin überhaupt kein Mediziner. Ich habe keine Ahnung, ob das heute ein Mediziner würde, ihm auch empfehlen. Ich weiss es nicht, ich lasse es einmal auf. Aber auf jeden Fall, es ist auch keine Aussage an uns. Das ist nicht etwas, wo wir können, eine gesamtbiblische Lehre ableiten, weil es da steht, dass man das machen soll. Also wenn jemand merkt, das tut mir gut, ein Gläschen Wein, dann wow, wunderbar, aber es ist keine Gesamtlehre. Wo man könnte sagen, ich müsste im Fall lieber Leute, wenn sie Magenprobleme haben, trinken Wein, der Paulus hat es gesagt. Also das ist, glaube ich, auch eindeutig. Dann das dritte Beispiel, Lukas 10. Jesus sendet da in dem Lukas 10 70 Jünger auf einen Missionseinsatz. Und er gibt ihnen eine ganz spezielle Anweisung. Er sagt, sie sollen ohne Geldbeutel gehen, ohne Sandalen und ohne Taschen, Vorratstaschen. Einfach so, boah, plätsch, sollen sie gehen. Das ist für uns, also einmal für mich, ist es ein eindrückliches Zeugnis von Hingabe und auch Vertrauen in Gott. Und ich glaube, das soll uns auch anspornen, dass wir das auch, also die Richtung uns brauchen lassen von Gott. Aber wir haben keinen Auftrag aufgrund dieser Bibelstelle, dass wir jetzt irgendwo herreisen auf Israel über und dann dort auch ohne Sandalen oder ohne Geld und ohne Vorratstaschen einen Missionseinsatz machen. Oder den Auftrag haben wir nicht aufgrund dieser Bibelstelle. Sondern es ist ein Bericht, wie das hier war. Und da können wir Ableitungen machen, Übertragungen, diverse Sachen, aber direkten Auftrag haben wir jetzt keinen. Und da kommen wir auch zum zweiten Punkt. Man muss die Bibelstelle unterscheiden zwischen Lehrtext und Geschichtstext. Das sehen wir ja, gewisse Texte in der Bibel sind so Erzähltexte, was passiert ist, und gewisse Texte sind so Lehre, wo Lehre weitergegeben wird, vor allem in den Briefen im Neuen Testament. Und bei den Geschichtstexten, wenn wir das lesen, müssen wir immer wieder prüfen, inwieweit sind die relevant für uns und inwieweit müssen wir sie einfach übertragen und können etwas lernen. Wir können eigentlich vor allem etwas übertragen und lernen, aber wie weit müssen wir sie direkt umsetzen. Das Beispiel, Apostelgeschichte 2, Vers 44. Dort wird beschrieben, wie die ersten Christen in der ersten Gemeinde, die haben ein riesiges Herz bekommen für Jesus, sind zum Glauben gekommen und sie haben angefangen, den Armen zu helfen. Es wird beschrieben, wie sie Felder verkauft haben und mit dem Geld haben sie den Armen zu essen gegeben. Und jetzt ist die Frage, oder? Sollen wir das jetzt auch machen? Es ist offensichtlich, also die die Bibel kennen, die wissen, das ist keine Lehre in der Bibel, dass wir nicht dürfen einen gewissen Wohlstand haben und dürfen Häuser haben, dass wir die alle müssten verkaufen und es dann den Armen geben. Also das steht nie jetzt. Das ist eigentlich da ziemlich klar und eindeutig. Das ist einfach ein Bericht, wie es in der ersten Gemeinde passiert ist. Und es kann durchaus sein, dass Gott das Einzelne aufs Herz legt. Einfach so, oh, ich würde jetzt das, weil Gott mir das aufs Herz legt. Aber es ist nicht ein Auftrag, wir müssen das jetzt machen. Also, ja, genau. Also, wir müssen die Relevanz der Geschichtstext prüfen anhand von diesen Texten, die Lehre weitergeben, ob das zusammenpasst. Und vor allem müssen wir den Geschichtstext, den Lehrtext, wie unterordnen. Und dann kommt so ein eine grosse Frage, und wie ist das mit dem Alten Testament? Und da rede ich jetzt von den Gesetzen. Im Alten Testament hat es ganz viele Gesetze. Gerade zum Beispiel im 2. Mose, im 3. Mose, alles volle Gesetze. Nicht nur die 10 Gebote sind dort, sondern ganz, ganz viele Aufträge, wie sie machen und zum Teil auch ganz also komisches Zeug. Und die eine Sache, gewisse ganz gescheite Leute, die das Kultur kennen, von denen können herausfinden, warum die Gesetze hier Sinn gemacht haben. Normalsterblich, ich habe keine Ahnung. Zum Beispiel wird auch an einem Ort gesagt, man soll nicht Kleider haben, wo Wolle und Leine vermischt sind. Also so etwas. Und ich dachte, wieso soll jetzt das Problem daran sein? Genau. Also, und jetzt ist so der Ausleger, die Ausleger Fee und Stuart, die sagen, zur Gültigkeit von der alttestamentlichen Gesetz schlagen sie das vor, kein alttestamentliches Gesetz ist für heute verbindlich, also keins, es sei denn, die Schrift selbst bekräftigt dies im Neuen Testament, im Neuen Bund. Also, das heisst, dass man grundsätzlich die Gebote aus dem Alten Testament, weil es im Alten Bund ist, der Altbund ist abgelöst worden durch den Neubund. Dass die mal grundsätzlich, dass die Gesetze aus dem Alten Testament, dass die nicht mehr gültig sind im Neuen Testament, außer natürlich, sie werden im Neuen wiederholt. Zum Beispiel werden 9 von den 10 Geboten im Neuen Testament wiederholt. Nur ein Gebot wird nicht wiederholt im Neuen Testament. Weißt du jemand zufälligerweise, welches Gebot das könnte sein? Sabbatgebot, genau. Also Sabbat halte den Ruhetag. Das wird nicht wiederholt. Im Gegenteil, es wird sogar noch mehr auch gesagt, man soll niemanden verachten, der jeden Tag gleich haltet. Gleich haben wir nicht wie einer, der den Sabbat haltet. Also es wird eigentlich gesagt, mit dem soll man nicht sagen, man soll den Sonntag, man soll durchschaffen 7 Tage, oder? Also die Ableitung würde ich nicht machen, sondern man darf durchaus auch, es macht durchaus Sinn, auch einen Tag in der Woche zur Erholung zu nehmen und auch mehr Zeit investieren in Gott. Aber es ist nicht mehr das alttestamentliche Sabbatgebot, das für uns gültig ist. Im Alten Testament hat gelten, halt das und du wirst leben. Im Neuen Testament gilt, glaub und du wirst leben. Und das ist ziemlich ein Unterschied. Das Alte ist durch das Neue abgelöst worden. Genau. Und abgesehen davon hat aber das Alte Testament die genau gleich göttliche Autorität. Es ist ja nicht alles Gesetz da drin, sondern es sind auch sonst Berichte und Ereignisse, die da überliefert sind. Also wir können da ganz viel lernen über das Wesen von Gott, wie Gott als Mann und Gott als Frau ihren Glauben gelebt haben, über die Geschichte von Israel und auch die Geschichte von der Welt. Dann noch ein vierter Punkt und dann die biblischen Aussagen, wodurch eine bestimmte Situation veranlasst worden sind. Immer wieder hört man auch, dass die oder jene Bibelstelle sei heute nicht mehr gültig, weil die sei in die damalige Kultur eingeschrieben worden und das sei heute anders. Oder das sei ja damals wegen dem und dem geschrieben, das ist heute ganz ein anderes Thema, darum gilt es nicht mehr. Und die Frage ist, ist das legitim, die Argumentation, um gewisse Bibelstellen eigentlich zu übergehen? Nein, das ist nicht legitim. Ausser, wenn die Bibel das eben wieder ganz direkt selber auch so sagt. Also wenn die Bibel nichts sagt, dass es nur auf den bezogen ist, auf die damalige Zeit, dann dürfen wir das einfach übergehen. Und warum? Weil praktisch alle neutestamentlichen Briefe und auch andere Schriftstellen, die sind ja aufgrund von konkreten Situationen geschrieben worden. Korintherbrief. Dort haben sie an Paulus eine Anfrage geschickt über gewisse ethische Fragen. Er hat eine Antwort gegeben und die gilt heute noch genau gleich wie damals. Oder Römerbrief und andere Briefe, die sind geschrieben worden aufgrund von Situationen, die kulturell bedingt sind zum Teil auch. Und das hat er leer geschrieben und die gilt heute immer noch. Sonst könnte man über die Hälfte von dem Neuen Testament wegstreichen oder noch mehr. Also der Punkt mit der Kultur, das war damals so, kulturell bedingt, gilt heute nicht mehr. Also da muss man mega aufpassen, dass man da nicht irgendwie Sachen wegstreicht, einfach so. Der Michael Kotsch ist ja bei uns ein gern gesehener Theologe und ein Bekannter seit vielen Jahren. Er schreibt in einem Aufsatz Folgendes. Vorsicht ist geboten, wenn mit Hinweisen auf die damalige Kultur eine deutliche Aussage der Bibel plötzlich in ihr Gegenteil verkehrt wird. Genau. Dann möchte ich zum vierten Punkt kommen, eben das Bibelverständnis. Das haben wir Hermeneutik, wo kein Mensch das versteht. Ich habe irgendwie 3 Jahre gebraucht im Theologiestudium, bis ich gecheckt habe, was das eigentlich meint. Aber es ist eigentlich nicht so kompliziert, nur das Wort. Wir haben so einen tollen Lehrer gehabt, der auch gut konnte schwätzen, aber man hat nicht ganz verstanden, was er gemeint hat. Das war wirklich so gewesen, aber das ist nicht. Also, das ist die Lehre vom Verstehen. Mal ganz grundsätzlich. Und bei uns natürlich die Lehre vom Verständnis der Bibel. Also allgemein. Und auf der anderen Seite dann auch, es geht um Regeln von der Auslegung der Bibel. Regeln von der Anwendung. Wie muss man es anwenden? Was muss man beachten, dass man die Bibel richtig anwendet und auslegt? Und da möchte ich jetzt ein paar, ich glaube 6 sind es, so Regeln einfach mal ansprechen, dass man weiss, wenn man die Bibel liest, wie muss man da rangehen? Oder wenn man eine Andacht schreibt, auf was kann ich da achten? Zuerst mal Grundsätzliches. Die Reformatoren, die haben den Grundsatz geprägt, die Bibel lässt sich durch die Bibel auslegen. Das heisst mit anderen Worten, wir müssen die Bibelstellen, die unklar sind, die schwierig sind, wo man denkt, wow, was meint das? Die müssen wir erklären, probieren mit Bibelstellen, die eben eindeutig sind. Aber natürlich um das gleiche Thema gehen, oder? Wenn es ganz um etwas anderes geht, dann kannst du es ja nicht erklären. Aber ein Beispiel. Psalm 119, Vers 165. Da steht, großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben. Sie werden nicht straucheln. Und jetzt können wir uns überlegen, boah, sie werden nicht straucheln. Also die das Gesetz von Gott lieben, die werden nicht straucheln. Also meint jetzt das, die werden nicht stolpern auf dem Weg? Irgendwo? Nein, das meint sicher nicht. Meint das vielleicht, dass man nicht würde sündigen? Dass wenn jemand echt Gesetz von Gott liebt, dass er dann sündlos könnte leben. Also ich meine, es ist nicht eindeutig. Es könnte einer kommen und anfangen, so eine Lehre auftischen. Sonntagmorgen. Und dann, was würdest du sagen, wenn es einer käme? Dann müsste man, hoffentlich käme einem dann der Vers in den Sinn oder vielleicht auch ein anderer. 1. Johannes 1,8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Jetzt hat der Heilige Geist sowohl Psalm 165, wie Psalm 119, wie auch der 1. Johannes 1,8 inspiriert. Also, wenn er der gleiche Inspirator ist, dann könnte sich nicht widersprechen, das würde nicht gehen. Und jetzt ist, ja, 1. Johannes 1,8 ist eigentlich eindeutig, oder? Das ist die klare Bibelstelle. Und aufgrund von der kann man sagen, nein, Psalm 119 meint nicht, dass ein Mensch unter Umständen sündlos leben könnte. Das muss etwas anderes meinen. Und jetzt ist es nicht hundertprozentig klar, was dort gemeint ist. Also ich könnte es nicht hundertprozentig sagen. Jetzt kann man darüber austauschen, was könnte es meinen. Vielleicht meint Psalm 119, Vers 65, 165, vielleicht meint das, dass wer das Gesetz liebt, dass der grundsätzlich auf dem Weg von Gott bleibt bis ins Ende. Dass er schon mal stolpert im Sinn von mal sündigt, aber nicht so, dass er so grundsätzlich wegkommt. Das würde jetzt für mich noch am meisten Sinn machen. Also so können wir umgehen mit Bibelstellen, die wir nicht verstehen können. Also wenn du 2 verschiedene Bibelstellen hast, der eine sagt das, der andere das, und dann schau, welche ist eindeutig. Und welche wird gestützt von der Gesamtlehre und welche ist innen so ein Freelancer in der Bibel, der so ein bisschen, kann nicht recht ist. Und dann musst du sagen, okay, dann gehen wir von der klaren Stelle und die anderen erklären. Dann, zweiter Grundsatz von Bibelstellen ist Auslegung im Kontext. Auslegung im Zusammenhang. Wie die Bibel hat wie jedes andere Schriftwerk Anspruch, in ihrem geschichtlichen und literarischen Zusammenhang ausgelegt zu werden. Weil wenn man gewisse Verse rausreisst, aus einem Zusammenhang kann das zu falschen Aussagen führen. Und dazu müssen wir beachten, die Bibel behandelt gewisse Themen eben nicht am gleichen Ort, oder im gleichen Buch, im gleichen Kapitel. Umfassend geht es jetzt, ganz Kapitel geht es um das Thema. Und dann ist es abgewandelt für den Rest der Bibel. Und im nächsten Buch kommt dann das Thema dran. Das wäre so schön. Ich hätte schon ein paar Mal gedacht, oh, das wäre so viel einfacher. Aber die Bibel macht das nicht so. Sondern es ist ja kein Lexikon. Sondern es ist ein Werk von Gott. Und darum gibt es diverse Stellen über das gleiche Thema, die sich ergänzen. Wo man muss im Überblick haben. Genau. Zum Beispiel genau, lassen wir es mal bei dem. Dann, dritter Punkt, der Heilige Geist schließt uns den Text auf. Wenn wir die Bibel richtig verstehen und auslegen wollen, dann muss uns bewusst sein, dass wir auf die Hilfe vom Heiligen Geist angewiesen sind. Der Heilige Geist, die Dreieinigkeit Gottes, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heilige Geist. Das ist ein Gott, eins und gleich sind es drei. Das ist auch eins von diesen Wundern, wo wir letztlich, oder einfach, ja, Wunder ist vielleicht das falsche Wort, einfach eine von diesen göttlichen Wahrheiten, die wir nicht ins Letzte verstehen können. Aber der Heilige Geist ist der, der den Autor das Wort eingegeben hat. Und darum braucht man den Heiligen Geist auch, um überhaupt können auch das Wort Gottes wirklich im Tiefsten verstehen. Das sagt die Bibel da auch, 1. Korinther 2,14. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen. Und das ist völlig normal. Das ist nicht irgendeine Degradierung oder so, sondern das ist total normal. Also, als ich noch nicht im Glauben unterwegs war, da habe ich gedacht, was machen denn die eigentlich? Also, ich habe das total nicht nachvollziehen und ich habe vollstes Verständnis, wenn es über so geht. Jetzt kommt aber der Grund, warum? Weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Und das bedeutet, nur wer den Heiligen Geist hat, kann die Bibel, die er inspiriert hat, richtig verstehen. Wir sind also auf den Heiligen Geist angewiesen. Der Hans-Jürgen Peters sagt, der Heilige Geist ist eine notwendige und unaufgebbare Voraussetzung dafür, die Heilige Schrift richtig zu verstehen. Genau. Und daraus gilt auch die Konsequenz, wenn der Heilige Geist in einem Christ betrübt ist, wenn wir im Ungehorsam sind, nicht umkehren, dann kann das Gleiche auch passieren, dass er sich innerlich wie so ein bisschen zurückzieht, dass er schon da bleibt, aber zurückzieht und das mindert dann das Wirken vom Heiligen Geist und auch kann sich auswirken auf gewisses Verständnis von gewissen Bibelstellen, dass ich irgendwo da komisches Verständnis bekomme. Natürlich müssen wir beachten, dass unser Bibelverständnis bruchstückhaft ist. Also es gibt niemanden, der alles von A bis Z, kein Mensch, der A bis Z kann sagen, ich habe alles gecheckt. Das gibt es nicht. Wir bleiben ergänzungsbedürftig und darum ist es ja auch gut, wenn man eingebunden ist in eine Gemeinde, wo man sich gegenseitig auch da unterstützen kann. Das ist in der Verkündigung. Und darum ist es auch gut, wenn nicht nur immer der Gleiche da vorne predigt, sondern wenn man auch einen Wechsel hat. Oder auch eben im Austausch in den Hauskreisen. Dann der vierte Punkt, sprachlich-historische Wortbedeutung. Jetzt habe ich da den Vers noch, den lassen wir raus. Sprachlich-historische Wortbedeutung. Bei der Auslegung geht es also darum, den Literalsinn herauszuschaffen. Also die einfache, normale Wortbedeutung, die uns den Kontext nahelegen will. Geschichtliche und sprachliche Kontext. Also, wenn jetzt der Text euch sagt, der Petrus sei ein Fischer gewesen, wisst ihr, was das bedeutet? Was es wirklich will sagen? Der Petrus war ein Fischer gewesen. Wow. Ja, man darf nicht irgendwie etwas interpretieren. Es ist keine Bildsprache. Es ist einfach das. Und wenn aber Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, oder wenn es heisst, dass Jesus der Löwe von Juda ist, dann ist es Bildsprache. Jesus ist nicht das Licht. Oder ist nicht ein Lai. Jesus ist Jesus. Also, das heisst, was im Text buchstäblich gemeint ist, aber das merken wir im Zusammenhang, das müssen wir buchstäblich ernst nehmen. Und was bildlich gemeint ist, das müssen wir bildlich verstehen. Also, wir dürfen nicht buchstäbliche Texte versinnbildlichen, und auch nicht umgekehrt. Das kann zu falschen Lehren führen. Alles, was buchstäblich geschrieben ist, sei das jetzt die Geschichte von Israel, die Erzählung vom Leben von Jesus, von seinem Tod, von Auferstehung und so weiter, das sagt die Bibel, das meint sie, dass es wirklich so passiert ist. Also das ist wichtig. Und es gibt heute Ausleger, die sagen, man kann neben dem Buchstäblichen kann man noch etwas Geistliches in den Text legen. Allegorisieren, sagt man dem. Allegorisieren. Dass man eigentlich neben dem biblischen Text, dass man noch einen tieferen geistlichen Sinn drinlegen kann. Und die allegorisierende Deutung der Bibel hat dazu geführt, auch, dass man gewisse Sachen aus dem Alten Testament in die Kirche nie genommen hat. Zum Beispiel, ich glaube, uns wäre es nicht in den Sinn gekommen, an gewisse Leute in der Bibel Priester sagen, also in der Kirche Priester sagen. jetzt, das ist bei uns eigentlich ein Thema. Oder, das ist aber in der katholischen Kirche, haben wir das gemacht. Oder das Abendmahl als Opfer verstanden wird, kommt einfach mal der Testament her. Es ist ja heute immer ein Opfer, wie der katholische Kirche, wie sie es verstehen, dass dort ein Opfer gebracht wird. Und so weiter. Also, die Art von der Bibelauslegung, die allegorisierende Auslegung, geistliche, ist bis zur Reformation die vorherrschende gewesen. Und die Reformatoren haben dem eigentlich einen Riegel geschoben oder eine Gegensteuer gegeben. Das Problem ist einfach, dass man eigentlich die klare Bedeutung vom Wort unklar macht, indem man willkürliche Bedeutung ins Wort einlegt. Aber was der Bibeltext vorgibt, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, das ist ganz klar. Das ist nicht wörtlich im Sinn von, er ist ein Weg am Boden, wo man drüber läuft, sondern das, dann kann man wirklich auch nie, was meint er jetzt mit dem? Der Weg. Und da kannst du sinnbildlich nachdenken, was das geistlich bedeutet. Aber wenn der Simson im Alten Testament einen Leuten tötet, das hat er ja, steht im Alten Testament, dann darf dem Leuten keine geistliche Bedeutung beimessen. Oh, der Simson hat da, irgendetwas hat er umgebracht. Keine geistliche Macht. Nein, nichts, das war einfach ein Leute gewesen. Punkt. Dann, der fünfte Punkt, um die Bibel richtig zu verstehen und können auslegen. Also wenn du möchtest, wenn du die Bibel liest und du möchtest wirklich verstehen, was ist gemeint, zum Teil ist das wirklich, man sagt, boah, das ist ja das Buch mit sieben Siegeln, heisst es ja auch, oder? Aber wenn du es verstehen, dann musst du etwas beachten. Erstens mal, das Alte Testament kann man nur vom Neuen her verstehen. Also man muss zuerst das Neue Testament verstanden haben und dann kann man sich das Alte anmachen. Und darum, jeder, der anfängt, Bibel lesen, empfehle ich, fang im Neuen Testament an und geh erst nachher ins Alte. Du wirst es viel einfacher an. Und das Neue Testament darum ist nur von Jesus her zu verstehen. Also, und darum empfehle ich, wenn jemand anfängt, Bibel lesen, in den Evangelien anzufangen, weil dort von Jesus vor allem die Rede ist. Das Leben von Jesus. Und dann verstehst du das Neue Testament und vom Neuen nachher das Alte. Also, da sehen wir eigentlich die christozentrierte Auslegung. Wenn wir das Neue Testament nicht von Jesus her auslegen, dann wird das Neue Testament zum grösseren Gesetz als das Alte Testament. Weil das Neue Testament, Jesus sagt, wenn dich einer auf die eine Backe haut, dann hebt man die andere her. Ups. Oh, das ist ja ziemlich gleich, oder? Im Alten Testament, was hat es dort geheissen? Genau. Auge im Auge, Zahn um Zahn. Also wenn der einen Zahn ausgeschlagen hat, hast du die Erlaubnis von Gott, hast du ihn auch einen ausschlagen. Und das ist jetzt mal gesehen. Das ist Eindämmung von Gewalt gewesen, dortzmal. Weil, statt nur einen Zahn ausschlagen, hätten die meisten hätten einen halben umgebracht, oder? Du hast immer mehr zurückgegeben, als du bekommst. Und Auge im Auge, Zahn um Zahn ist eine Eindämmung von Gewalt. Nicht mehr als das. Aber im Neuen Testament heisst es noch etwas anderes. Wenn er da drauf schlägt, hebt die anderen an. Und darum können wir das nur von Jesus her ausleben. Nur von Jesus her kann man das verstehen. Sonst killt es dich. Sonst kannst du den Glauben nicht leben. Aus dir raus kannst du das nicht leben. Und wir sehen auch, wir müssen also darum echt Bibelstellen auslegen auf Jesus her und sein Erlösungsweg und verstehen. Jesus ist die Mitte von der Heilsgeschichte. Also Heilsgeschichte heisst die Geschichte von Gott mit uns Menschen, wenn er uns zurückholen zu sich. Er ist die Mitte von dieser Geschichte. Und er ist die Mitte von der Schrift. Und jetzt gibt es in der Bibel so unterschiedliche Heilslinien, so Zeitepochen. Es gibt am Anfang Zeitepochen von der Schöpfung und Zeitepochen, wo der Noah gelebt hat und Zeitepochen vom Volk Israel und Zeitepochen, wo wir in dieser Zeit leben. Und dann sagt die Bibel, es kommt eine zukünftige Zeit, es nennt es tausendjährige Friedensreich und dann noch zukünftiger ein neuer Himmel, neue Erde. Und all diese Zeitepochen haben eine rote Linie, die zu Jesus gehen. Er ist eigentlich, all die Linien laufen in Jesus zusammen. Er ist der Wendepunkt und der Angelpunkt der Weltgeschichte. Und darum können wir die Geschichte, die uns in der Bibel offenbart ist, die Rettungsgeschichte, nur von Jesus her verstehen. Und aus dem Grund, abgebrochen, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, fragen wir uns, was hat das für einen Zusammenhang mit Jesus, den ich hier lese, mit seinem Lösungsweg und dem, was er hier hat. Dann noch der letzte Punkt. Die Heilige Schrift ist erfahrbar und drängt in den Alltag. Also wenn wir die Bibel da haben, ist es nicht einfach eine Anhäufung von theologischen Gedanken, sondern ein Beig, sondern die Bibel ist leer, im Grundsatz. Ist leer. Und die Lehre ist vor 2000 Jahren fertig abgeschlossen, geschrieben worden. Obwohl sie eigentlich recht alt ist, hat Gott, auch dort mal, als er das geschrieben hat, hat er sie für unseren Alltag geschrieben. Also er hat sie im Blick auf uns geschrieben und er kann das, er ist allmächtig. Er kann etwas schreiben von 20 Jahren, das in der heutigen Zeit voll relevant ist. Und so schließt also die Inspiration von der Schrift, die Inspiration von der Schrift, Anwendung von der Bibel mit ein, ins Heute. Also nicht nur zu verstehen, was ist gemeint gewesen, dort mal, sondern die Bibel will uns etwas sagen in unser Leben hinein. Und zwar nicht nur einfach etwas sagen, sondern sie will uns Hilfe geben. Sie will uns Halt geben und Orientierung. Das heisst auch, Bibelauslegung muss einen praktischen Lebensbezug haben. Vielleicht sind wir auch schon mal irgendwo gewesen, wo jemand, ja, vielleicht bist du ja interessiert in Theologie, dann hast du es cool gefunden, wenn jemand theoretisch Abhandlungen gemacht hat, du hast es auch spannend gefunden, von links nach rechts, von hinten führen. Aber wenn du sagst, ja, was hat es mit meinem Leben zu tun? Oder? Es muss einen Schritt haben ins Leben hinein, sonst ist es eigentlich nicht so, wie es Gott eigentlich gedacht hat. Und so muss ich mich fragen, was gibt mir der Text, wenn ich da lese? Was kann ich daraus nehmen? Wie lebe ich das? Und wenn du mal eine Andacht machst, im Hauskreis oder vielleicht daheim oder für die Sonntagsschule, dann muss immer auch eine Auslegung, eine Anwendung enthalten. Also eine Anwendung in der heutigen Zeit. Genau. Und der Punkt meint jetzt aber nicht, dass man dann bei der Anwendung so ein bisschen anpassen kann, wie man es jetzt denkt, dass es heute gut wäre. Also dann hat man wieder die Bibel angepasst. Das darf man nicht. Das fordern leider die liberalen Theologen, die wir am Anfang gesagt haben. Und dass eben auch evangelikale Theologen in bestimmten Fragen über Reich dazu neigen. Aber das ist eigentlich nicht das, was Gott will. Gott will, dass sein Wort im Leben der Hörer zur Anwendung gelangt. Und zur Erfahrung, zur Hilfe und zur Tat. Und die Bibel betont auch, aus uns heraus können wir das nicht. Also gewisse Sachen können wir schon umsetzen. Aber dann gibt es gewisse Punkte, wo wir sagen, hey, das kann ich nicht umsetzen. Aus mir raus. Und das sagt die Bibel genau, das sage ich ja die ganze Zeit. Du musst Kraft haben von Jesus, du musst seine Nähe haben. Aus ihm raus kannst du das umsetzen. Vielleicht ist es auch ein Lernprozess, bis du es umsetzen kannst. Nicht einfach so auf Knall und Fall. Aber grundsätzlich aus seiner Kraft raus. Und wenn man das gecheckt hat und anfängt einüben, dann ist die Bibel mit seinen vielen Zusagen eine riesige Hilfe für den Alltag. In allen Lebensbereichen. In der Ehe. Das kann schwer sein. In der Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, auch im Alleinsein. Die Bibel ist eine Hilfe. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen und versuchen, sie in der Kraft von Jesus zu leben, dann wird sie zu einer ganz starken Erfahrung. Und für das ist sie uns gegeben. Genau. Amen.